Ich habe gerade so gemerkt, dass wir ein paar akustische Probleme hier hatten, dass das zu den Diensten gehört hier am Grindel, die immer gut funktionieren. Und wenn es dann einmal Probleme gibt, merken wir es gleich. Das ist wie im Haushalt. Wenn man mal alles sauber hält und wenn einmal dreckig ist, dann sagt einer, da liegt was rum. Und deswegen möchte ich euch bitten, nochmal euren Dank auszudrücken für das Technikteam, das hier Sabbat für Sabbat früh da ist, Technik auffährt, dass ihr das honoriert. Und auch heute wieder haben sie das Problem in den Griff gekriegt. Das ist wunderbar. Ich war schon drauf dran, euch aufzurufen, euch alle nach vorne zu setzen. Hatte Angst davor, was dann passieren wird. Also es ist mir jetzt erspart geblieben. Danke auch für das Orgelspiel und das schöne Stück, wurde morgenrot. Ich habe wirklich den Eindruck, wenn man sich jetzt so drauf einlässt und die Orgel hört, die hat einen unheimlichen warmen Klang. Ich hoffe, das ist euch aufgefallen und dafür auch herzlichen Dank. Wir beginnen jetzt eine Predigtreihe. Die Predigtreihe haben wir ausgerichtet auf die Veranstaltungsreihe, die am 8. Oktober, also in 3 Wochen, beginnt. Wir haben sie genannt Glauben einfach, noch mit so einem Nachsatz, Glauben weitersagen, ist das schwer, soll praktisch orientiert sein. Und wir haben uns mit den 3 Predigern, die da beteiligt sind, also beim nächsten Mal Sascha und dann beim übernächsten Mal der Michael Brunotte, uns Gedanken gemacht, was wir zusammen machen und dass wir es auch ein bisschen stimmig hinbekommen. Und wir haben folgende Vorgehensweise gewählt. Wir werden uns an Lukas 15 orientieren. Da erzählt Jesus 3 Gleichnisse vom Verlorenen. Gleichnisse des Genres verloren, wiedergefunden. Und ich werde heute über das verloren gegangene Schaf reden. Bevor ich aber über das verloren gegangene Schaf rede, versuche ich das mal zu aktualisieren. Wenn ihr an ein verloren gegangenes Tier denkt in diesem Sommer, an wen denkt ihr dann? Wie hieß sie? Dann denkt ihr an Yvonne. Also nicht unsere Yvonne Schwarz, die sehe ich jetzt gerade nicht, sondern an die Kuh Yvonne, irgendwo im bayerischen Wald oder in Oberbayern. Habt ihr das mitbekommen? Soll ich mal nachprüfen, wer davon nichts mitbekommen hat? Oh, doch einige, die es nicht mitbekommen haben. Im oberbayerischen Wald in diesem Frühling hat sich eine Kuh selbstständig gemacht, Yvonne hieß die, und ist in den Wald gelaufen. Psychologen meinen, sie wähnte sich ein Reh und sie verhielt sich auch wie ein Reh. Jedenfalls hat sie sich wochenlang jeglichem Zugriff und allen Fallen, die man ihr gestellt hat, entzogen und wurde zum Medienspektakel des Sommers. Alle fieberten mit, wann denn diese Kuh eingefangen wird. Und am 1. September dann schließlich, also noch nicht allzu lange her, kam dann die Meldung, sie ist eingefangen. Und was sie dann letztlich doch, und das auch wieder eine Metapher für uns heute, zurückgebracht hat, war das Bedürfnis nach Geselligkeit. Sie gesellte sich zu 4 Kälbern, die auf einer Weide standen, und dann konnte man sie mit diesem Betäubungsgewehr ausschalten und wieder nach Hause bringen. Und das Witzige daran ist ja, dass das so eine fabelhafte Geschichte ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil in solchen Tiergeschichten immer so viel Menschliches mitschwingt. Weil wir immer das Gefühl haben, da wird auch eine Geschichte über uns selber erzählt. Und genauso hat Jesus das auch gemacht. Er hat Tiergeschichten erzählt. Er meint aber Menschen. Und heute wollen wir mal eine der Tiergeschichten lesen, nämlich die von dem verloren gegangenen Schaf, wo es auch um einen Ausreißer geht. Und zwar in Lukas 15, die ersten 7 Verse. Ich lese euch das mal vor. Ich habe den Text nach der Guten Nachricht Übersetzung gewählt. Lukas 15 ab Vers 1. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, Er lässt das Gesindel zu sich. Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 allein in der Steppe weitergrasen und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist es bei Gott im Himmel. Genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Das Gleichnis ist eine Geschichte, wie ich schon sagte, von der Sorte verloren, wiedergefunden. Wir kennen alle diese Geschichten der Sorte verloren, wiedergefunden aus dem eigenen Leben. Neulich habe ich euch in meinem Blog, den ich manchmal rumschicke, so eine Geschichte erzählt. Verloren, wiedergefunden. Und wir können gleich mitdenken, gleich mitfiebern, gleich mitfühlen, wie sich das anfühlt, wenn man etwas Wichtiges verloren oder verlegt hat. Da ist diese innere Unruhe, dass etwas aus dem Lot geraten ist, dass etwas Wichtiges weg ist, diese Anspannung, die konzentrierte, ja manchmal mühevolle und auch anstrengende Suche. Und schließlich, und das ist der wichtigste Teil von diesen Geschichten, das Erlebnis, dass es wieder zurechtkommt, dass man es wiederfindet, was man gefunden hat, dass es ein Happy End gibt, das Gefühl, dass alles wieder seine innere Ordnung hat. Und der Sinn von verloren, wiedergefunden Geschichten ist es eigentlich, Freude auszulösen. Ich will das mal demonstrieren und wir brauchen hier einmal ein Foto, das ich euch zeigen will. Das verlorene Schaf. Ihr habt davon sicherlich schon gehört, wenn nicht, dann hört ihr jetzt davon. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, das Schaf, seht ihr, ne? Das ist Shrek. Shrek hieß das. Schaf ist aus Neuseeland. Die Neuseeländer lieben ja Schafe und sie haben ganz viele davon. Und eines davon hat sich von der Herde entfernt gehabt. Das ist ein richtiges verlorenes Schafgleichnis der Neuzeit. Das ist auch noch nicht lange her, denn Shrek ist in diesem Juni 2011 verstorben und die ganze Nation in Neuseeland hat daran Anteil genommen. 6 Jahre lang hat nämlich Shrek Angst gehabt vom Friseur, wie ihr seht, ne? Er hatte keinen Bock darauf. Und dann ist er zum Einzelgänger geworden und hat sich in den Bergen in einer Höhle versteckt, bis er nach 6 Jahren gefunden wurde. Die Wolle, das waren ungefähr 30 Kilogramm Wolle, die er mittlerweile hatte, die wurde an einer großen Medienaktion von dem Weltmeister aller Schafscherer dann verkauft, versteigert für einen guten Zweck. Und die Neuseeländer hatten eine riesen Liebe zu diesem Tier und eine Freude an dieser Geschichte. Das Schaf hat sogar dem Premierminister die Hand gedrückt und etlichen berühmten Leuten. Und seine Asche wurde über seiner Höhle auch verstreut, als es jetzt gestorben ist. Also die tun noch was für ihre Schafe da. So wie das in diesem Gleichnis hier ist. Das ist auch das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Und wer das vielleicht selber erlebt hat, der weiß, wie sich das anfühlt, 30 Kilo Wolle. Das ist eine moderne Geschichte. Danke für das Bild. Und wenn ihr das seht hier und ich gucke in eure Gesichter, dann schmunzelt ihr, dann habt ihr Freude. Und man fragt sich, warum ist das eine witzige Geschichte? Warum haben wir Freude? Ist das nur, weil das Schaf so urig aussieht mit so viel Wolle am Leib? Weil es sich dem Friseur entzog? Oder ist es dieser ganze Medienhype, der auf einmal gemacht wird um ein Schaf, das gefunden wird in irgendeiner Höhle? Ist das es, was lustig ist? Aber was auch immer uns zum Schmunzeln bringt, die Tatsache ist, dass wir schmunzeln. Es bringt uns Freude. Und das wusste Jesus ganz genau. Deswegen hat er diese Geschichte erzählt. Und ich kann das auch belegen aus dem Text. Natürlich, wenn wir anfangen, über dieses Gleichnis nachzudenken, dann reden wir oder benutzen wir dieses Gleichnis, wenn wir über Bekehrung reden, über Verantwortung, wenn wir über Sündenvergebung oder Umkehr reden. Selbst wenn wir daran denken, dass für den Hirten das ein angestrengtes, mühevolles Suchen war. Aber der große Kontrast, der in dieser Geschichte von Jesus hergestellt wird, ist doch der Kontrast zwischen dem Murren, was am Anfang steht, weil ich hoffe, ihr habt aufgepasst, die ersten Verse, da kommen Leute zu Jesus und die murren. Die sind unzufrieden, die kritisieren, die sind nicht einverstanden mit dem, was er da an Umgang hat. Und der Kontrast wird gestellt zwischen diesem Murren, was am Anfang steht, und der Freude, die am Ende steht. Dass diese Geschichten, und ich sage jetzt Geschichten, die auch beim nächsten und überbeim nächsten Mal hier in der Predigt behandelt werden, von dem Verlorenen und Wiedergefundenen, die haben einen Auslöser. Und das ist sozusagen Teil meiner Einleitung hier für diese Predigtreihe, diesen Auslöser ganz klar zu machen. Der Auslöser ist ja diese ersten Verse, dass Leute zu Jesus kommen. Und zwar gerechte Leute, fromme Menschen, Pharisäer, Schriftgelehrte. Und sie beschweren sich bei Jesus. Sie haben da ein Problem mit ihm. Er bringt ihre religiöse Weltanschauung durcheinander. Und der Text legt ja nahe, dass sie eine Sache ganz gut drauf hatten, die ich auch ganz gerne drauf hätte. Nämlich, sie waren in der Lage, zwischen Sündern und Gerechten zu unterscheiden. Sonst hätten sie ja nicht sagen können, der hängt mit Sündern ab. Anscheinend haben sie das am Äußerlichen getan oder weil sie mehr wussten als die anderen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich eine schöne Welt, in der man so lebt, wo das so möglich ist, wo man so einfach sagen kann, Daumen hoch, Daumen runter, Sünder, Gerechter. Das wäre doch was, wenn man das drauf hat. Und was für eine Welt ist das? Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, das ist die Welt der Frommen. Müssen wir ein bisschen hellhörig werden, weil dazu gehören wir ja, wollen wir auch dazu gehören. Der fromme Eiferer hier, ist es Schriftgelehrter, Pharisäer, das ist ja im Grunde genommen, wir kennen das auch aus eigener Anschauung, nichts anderes als ein Ordnungsneurotiker. Ja, eben einer, der sortieren möchte. Der möchte ja wissen, mit wem hat das zu tun. Und solche Menschen, die sprechen mich dann an und stellen mir Fragen, weil sie wollen wissen, in welche Schublade sie mich oder euch packen. Ja? Ist das ein Frommer oder ist das ein Sünder? Ist das Freund oder Feind? Rechtgläubiger oder Irrlehrer? Oder Rechter oder Linker? Das sind so die Schubladen. Und vielleicht müssen wir das erstmal zulassen, dass wir damit auch gemeint sind. Dass wir die Frommen sind. Wir möchten ja auch zu den Gerechten gezählt werden. Und man merkt das daran, dass wir auch immer mal meckern und uns beschweren. Auch beim lieben Gott. Weil nämlich Jesus diese schöne Ordnung, die wir uns geschaffen haben und diese Unterscheidungsmerkmale immer wieder durcheinander würfelt. Immer unsere schöne religiöse Welt aus den Fugen hebt. Aber in dem Gleichnis geht es Jesus darum, uns eine andere Perspektive, nämlich die Perspektive aufzuzeigen aus Gottes Sicht. Und so steht diesem Wort murren in diesem Text, was am Anfang steht, ne, die Pharisäer kamen und murrten, dreimal das Wort Freude gegenüber. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen hat, aber mir kam das gleich, als ich es gelesen habe, dreimal ist von Freude die Rede. In Vers 5, da steht, der Hirte findet das Schaf, lädt es auf seine Schultern mit Freude. Dann im Vers 6, er erzählt seinen Nachbarn, seinen Freunden davon und sagt, freut euch mit mir. Und schließlich natürlich fast eine Beschreibung einer Szene, wie sich im Himmel die Engel um den Hals fallen, Hüte in die Luft fliegen, weil Freude ist über einen Sünder, der zu Gott sich wendet. Und es stimmt, es geht hier um Bekehrung. Das ist eine ernste Sache. Es geht darum, von Gott sich finden zu lassen oder gefunden zu werden. Es geht schließlich, obwohl es sich ja um eine Schafgeschichte handelt, und das ist auch der Titel meiner Predigt, eine scharfe Geschichte, um Menschen. Jesus meint hier Menschen. Und wenn wir in uns entdecken, was wir auch beim Betrachten von dem Foto eben oder beim Denken an Yvonne, die Kuh, so empfunden haben, dass es um Freude geht am Ende, dann haben wir ja was vom Himmel begriffen. Und dann haben wir was begriffen, was uns motivieren kann. Auch im Hinblick auf unsere Veranstaltungsreihe, die wir machen, oder überhaupt, was wir hier in der Gemeinde durchführen, das Weitersagen von dem Glauben als ein Weitergeben einer Freude. Das ist mein erster Gedanke, die Freude. Die Freude muss am Anfang stehen von dem, was wir sagen, erleben, weitermachen, weitersagen. Ich muss aber nochmal auf die Einleitung zurückkommen, das ist mein zweiter Gedanke. Nach der Freude, da hat mich etwas stutzig gemacht, schon der erste Satz, mit dem das Kapitel beginnt. Ich glaube, wenn wir diesen Satz begreifen, wenn wir ihn erfühlen, dann bräuchten wir eigentlich gar nicht das Gleichnis mehr. Der Satz sagt eigentlich schon das, was das Kapitel sagen will. Man muss es nur ein bisschen entschlüsseln. Der Satz sagt ja, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder. Bin ich nur mal gekrabbelt ins Griechische, um zu gucken, was da steht. Hat mich irgendwas darauf aufmerksam gemacht. Manchmal hilft ja auch die Grammatik, ne? Da was zu begreifen. Und da hat mich ein Kommentar darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das dann auch nochmal gecheckt, dass die Form, die da gewählt wird, das Griechische ist ja in den Formen sehr nuanciert, aber will ganz bestimmte Sachen ausdrücken, wird eine Zeitform gewählt, die sagt, das ist ein andauernder, anhaltender Zustand. Mit anderen Worten, wenn da steht, es nahten sich ihm Zöllner und Sünder, ist das nicht nur eine Beschreibung der Fakten von damals, nach dem Motto, naja gut, an dem Augenblick kamen Zöllner und Sünder und deswegen kam es zu dieser Beschwerde, sondern er will sagen, Zöllner und Sünder kamen immer zu Jesus. Das war notorisch, dass die kamen. Und dass wir das erstmal begreifen, uns auf der Zunge zergehen lassen, ist vielleicht die Faszination, die ausgeht als allererstes von diesem Gleichnis. Und das ist auch etwas, wenn wir ehrlich sind und uns umschauen, was wir heute erleben, auch wenn wir manchmal anders jammern und murren. Dass nämlich Menschen, die für unsere Begriffe weit entfernt sind von Gott oder vom Glauben, geschweige denn von der Gemeinde, eine tiefe Faszination empfinden für diesen Jesus von Nazareth, für das, was er sagt. Und man kann immer darauf rechnen in Diskussionen, dass Leute sagen, Jesus, Daumen hoch. Bei Kirche bin ich mir nicht sicher. Okay? Das ist das aber, was wir hier lernen. Vielleicht ist das wichtig für diese Zahl 100 und dann aufgesplittet in 99 und 1, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, wenn wir in die Welt hinausschauen, wenn wir diesen Kontrast Sünder, Gerechte, Innen, Außen, Gemeinde, Welt herstellen, dass wir dann sagen, Mensch, lieber Gott, also ein Schaf, 99 fehlen hier. Viele von uns kennen ja die Geschichte vom Verlorensein und wiedergefunden werden, auch aus dem eigenen Leben. Ich glaube, mit der Geschichte kommen wir ja schon hier hin und wir hören sie innerlich, die eigene Geschichte, wenn das erzählt wird. Wer hat denn uns ins Reine gebracht mit Gott? Wer bringt uns immer wieder zu Gott hin? Das ist die Faszination, die von Jesus ausgeht. Was hält uns oder wer hält uns in der Gemeinde? Und wenn wir ehrlich sind, obwohl wir manchmal das Gefühl haben, umgeben zu sein von manchem, was wirklich ungünstig ist oder nicht aufmerksam oder einfach Heuchelei. Und die Antwort darauf ist, Jesus hält uns her. Es ist die Faszination, die wir an ihm finden. Und so empfinde ich das, dass das ist, dass er derjenige ist, der uns zusammenhält und von dem immer noch diese gleiche Attraktion ausgeht wie für die Zöllner und Sünder damals. Die Sünder und Zöllner, das ist ja das Erstaunliche, die kamen ja gar nicht nach diesem Text, um Wunder zu sehen oder um geheilt zu werden von körperlichen Gebrechen. Beides hat Jesus getan. Er hat Wunder getan, er hat Menschen geheilt. Sie kamen aber, wie der Text sagt, um zu hören. Und wenn Menschen wirklich von Jesus hören, von seiner Einstellung zu Menschen, zu allen Menschen, dann finden sie das attraktiv, dann kommen sie gerne. Es steckt nämlich, und das ist der Grund, weshalb sie kommen, immer dieser Keim, immer diese Hoffnung in dem, was Jesus tut und sagt, dass man selber gefunden wird, erlöst wird, heil wird, gerettet wird. Und das ist etwas, was den Gerechten mit dem Ungerechten verbindet. Da ist ja auch eine Ironie drin, wenn Jesus sagt, der Himmel freut sich mehr über einen Sünder, der Buße tut, als über 99, die das nicht nötig haben. Das ist eine Ironie. Die haben das genauso nötig. Und jetzt möchte ich nochmal, das war mein zweiter Gedanke, die Faszination Jesu. Jetzt möchte ich noch auf einen dritten Gedanken kommen. Nochmal zurück zu den Worten Jesu. Wir haben ja das Gleichnis gehört. Die Hauptrolle in diesem Gleichnis spielen der Hirte und ein Schaf. Jesus will uns nahelegen, dass das Handeln Gottes ein rettendes Handeln ist. Aber auch, man möchte fast sagen, ein aus Gottes Sicht folgerichtiges, mit etwas Vorsicht würde ich sagen, fast zwingendes, notwendiges Handeln ist. Was meine ich damit, wenn ich das sage? Die Argumentation Jesu ist ja folgendermaßen. Er sagt ja, das formuliert er ja auch so, in einer rhetorischen Frage, wenn ein Schaf verloren geht, und er spricht zu Leuten, die wissen, wovon er redet, wer würde dann nicht hinterher sprinten und es so lange suchen, bis er es hat? Das ist die Frage. Das heißt, er impliziert damit, ist auch ganz selbstverständlich. Wer würde das nicht tun? Jesus holt die Leute ab bei ihrem Alltag, bei den Dingen, die absolut selbstverständlich sind. Das heißt, ich habe mich erstmal gefragt, ist das denn so selbstverständlich? Ich bin ja kein Hirte, ich habe keine Schafe und so. Würde ich das machen? Würde man nicht sagen, Mensch, heute sagen wir ja so 1% Schwund, ist normal, ne? Hätte man so auch gedacht. Anscheinend nicht, denn Jesus holt sie mit dieser rhetorischen Frage ab und sagt, ne, jeder von euch hätte das gemacht, was der Hirte hier macht. Und vielleicht ist es ganz wichtig an dieser Stelle, einmal ein wenig aus dem Gleichnis die Hirtenromantik zu entnehmen. Okay, ich mache das jetzt mal mit einiger Vorsicht. Wir kennen ja die schönen Bilder, Menschen in Gottes Hand und was für Künstler sich daran ergangen haben, die Liebe des Hirten zu diesem kleinen Schaf, das jammernd da im Strauch hängt und dann auf die Schultern geladen wird, da ist ja eine gewisse Romantik mit verbunden. Wo Jesus aber die Leute mitkriegt hier, ist keine Romantik, weil die Leute, die mit Tieren zu tun haben, Tag aus und Tag ein, die haben eine Beziehung zu diesen Tieren, aber die ist nicht von Romantik geprägt. Von Liebe ist hier noch gar nicht die Rede, sondern Jesus nimmt ein Beispiel, wo er sagt, pass mal auf, wenn du 100 Schafe hast und eins davon galoppiert in die Richtung, dann bedeutet das, und das wussten die Leute damals genau, da trabt dein Bargeld. Das ist das Bild, was hier gegeben wird. Dein Eigentum. Schafe waren da zum Melken und zum Essen und um die Wolle zu benutzen. Das war ein Wirtschaftsfaktor. Und er nimmt ein Bild aus der Wirtschaftswelt und sagt, Mensch, wenn eins von 100 weg ist, dann kannst du das ausrechnen, wie viel du dann auch verdienst. Das ist Bargeld. Jesus würde heute vielleicht sagen, wenn einer an der Börse sieht, dass es so macht, und das macht es ja ständig, ja, dann sind alle gleich hinterher. Verkaufen, verkaufen, abstoßen, kaufen. Das ist, damit kriegt er uns. Und das ist eben auch die Logik in gut rabbinischer Weise, die Jesus hier benutzt, dass er sagt, er argumentiert, so nennt man das, vom Kleinen aufs Große. Er sagt, wenn schon Leute ihrem Bargeld hinterherrennen und alles drauf und dran geben, um das zu kriegen, wie viel mehr geht es Gott um Menschen, wo es nicht um Geld geht, sondern um echte Menschen, um Gefühle, um Rettung. Und seit jeher haben Christen dieses Gleichnis als einen Aufruf gelesen, als einen Aufruf zur Mission, zum Weitergeben, zum Suchen des Verlorenen. Mission ist hier aber, und das ist vielleicht das Wichtige, was wir begreifen müssen, auch immer, wenn wir uns wieder aufraffen, unseren missionarischen Geist zu entdecken und die Freude daran, ist Handeln Gottes. Gesandt ist der Hirte. Er ist der Hirte. Er ist in Jesus zu uns Menschen gekommen, hechtet hinter uns her, sprintet, sucht, müht sich ab, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen, nach Hause zu bringen. Und freut sich dann ein Loch in den Bauch. Das ist nämlich das Wichtige. Und was hat das mit mir zu tun? Die Theologen haben immer so einen schlauen Satz, der fällt mir dann immer ein. Wenn ich jetzt sage, das ist erstmal die Geschichte Gottes mit den Menschen, das hat noch nichts mit Mission von einem Menschen am anderen zu tun, dann sagen Theologen den Satz, der Imperativ kommt aus dem Indikativ. Deutschlehrer vor hier unter uns, was bedeutet das? Ich muss ja immer in jeder Predigt auch ein bisschen was für den PISA-Faktor hier tun, also ein bisschen Bildungswert haben, irgendeine Rätselaufgabe stellen oder sowas. Der Indikativ ist die grammatikalische Form des Ist, das passiert gerade. Der Imperativ ist die Befehlsform. Der Indikativ ist die Form, er rennt. Imperativ ist renn. Und hier bedeutet das, wenn die Theologen das sagen, wenn wir gehören, was Gott für uns tut, Indikativ, dann steckt darin auch schon der Aufruf, was wir für andere tun sollen. Okay? Und das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen an dieser Stelle. Es ist nicht eine direkte Befehlsform, tu das, sondern wenn Gott so an uns handelt, und das ist ja das, was Jesus diesen Pharisäern nahelegt, er sagt, so handelt Gott an Menschen, an Sündern, an Ungerechten aus eurer Sicht. Und er formuliert das gar nicht aus. Es gibt keine Moral aus der Geschichte, weil jeder weiß, was die Moral ist. Sagte, wie sollten wir denn dann wir als Menschen miteinander umgehen? Wie übernehmen wir die Verantwortung dafür? Und bei dem Thema Verantwortung, das ist so der dritte Punkt, wie übernehmen wir Verantwortung in diesem Gleichnis oder aufgrund des Gleichnisses, gebe ich ein ganz konkretes Beispiel. Wir hatten eben in den Bekanntmachungen hat Gudrun erzählt von der Nacht der Kirchen, von dem Programm am letzten Sabbat. Da gab es ja ein hochwertiges Programm, muss ich sagen, und nochmal meinen Dank an all, die daran sich beteiligt haben. Da stecken wirklich unheimlich viele Arbeitsstunden drin, wenn man sieht, was hier vorbereitet wurde. Familiengottesdienst und Bildmeditation mit Live-Musik sogar. Ein musikalisches Ereignis, das sich niemals wiederholen wird, weil das alles improvisiert war. Dann hatten wir eine Lesung, wir hatten einen Vortrag, eine Lesung auf Niederdeutsch, die übrigens auch im Hamburger Abendblatt erwähnt wird. Also das war schon was. Und trotzdem saßen wir nachher am Ende hier zusammen und ich lasse jetzt mal so ein bisschen die Hosen runter, wir machen mal ein bisschen hier ehrliche Rückmeldung. Auch wenn man mir gesagt hatte, lass das doch lieber den Sascha machen, ne? Der Frust war so ein bisschen da, weil das Einzige, was wir nicht hatten, obwohl wir Gäste hatten und auch Leute da waren und eine gute Stimmung waren, war die Gemeinde. Und da saßen wir nur zusammen und alle haben versucht, irgendwie ihre Theorien einzubringen. Und jeder hatte so seine Theorie, woran mag das denn liegen? Haben wir zu wenig Werbung gemacht? Wusste die Gemeinde nicht davon Bescheid? Oder ist es so die alte Leier von dem Murren darüber? Wir hatten es ja hier in dem Gleichnis, dass alle sind lau geworden, bequemlich, keiner oder trauen sich nicht mal raus. Oder früher war alles besser, hatten wir auch die Lösung, früher war alles besser. Da ist es der Identitätsverlust, identifizieren wir uns nicht mit dem, was hier passiert. Da war so ein bisschen Gemeindeschelte im Spiel und das will ich aber jetzt hier nicht verbreiten. Aber ich kann das verstehen. Und ich habe an dem Abend nicht viel gesagt, das haben die auch festgestellt. Die haben gesagt, du sagst gar nichts dazu, ne? Sag doch auch mal was dazu. Und irgendwie in der Nacht habe ich geschlafen und da habe ich mich wahrscheinlich in meinem Hirn noch damit beschäftigt. Und habe ein Heureka-Erlebnis gehabt. Da hat irgendeine synaptische Verbindung in meinem Gehirn geklappt, die mich auf etwas brachte, auf ein Buch, was ich vor vielen Monaten gelesen habe. Und ich weiß gar nicht, aber dann kam so eine Assoziation, womit, lange Einleitung, ich nur sagen will, dass ich jetzt den wahren Grund sage, ne? Das war eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Dazu muss ich eine Geschichte erzählen. Es ist ein bisschen eine gruselige Geschichte, aber ich glaube, sie lehrt uns was. Die Geschichte habe ich schon vor 30 Jahren bei einer Evangelisationsreihe gehört. Es ist eine gruselige Geschichte, die davon handelt, von einer Frau, die heißt Kitty, oder die hieß Kitty Genovese. In New York, im Stadtteil Queens, 1964, ist gruselig, weil diese junge Frau, diese Kitty, wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die wurde ermordet auf offener Straße. Mitten in diesen Hochhausblöcken in Queens. Eine halbe Stunde lang ist der Täter hinter ihr hergejagt, hat sie mehrmals attackiert, mit dem Messer niedergestreckt. Und nachher stellte man fest, dass es 38 Zeugen gab für diesen Vorgang. 38 Zeugen haben diese ganze Szene verfolgt. Und das Schockierende war, niemand hat die Polizei angerufen. Und ich weiß noch damals, als ich das hörte in den Evangelisationsreihen, da hieß es, also so weit sind wir jetzt schon gekommen. Es war das Beispiel für die Verrohung und den Niedergang unserer Gesellschaft, für die Anonymität der städtischen Gesellschaft, wo sich keiner mehr um das Schicksal seines Nachbarn kümmert. Ein Symbol von Kälte, Unmenschlichkeit und moralischem Verfall. Zwei Psychologen, das habe ich neulich, und deswegen sage ich, da schließt sich die Klammer von damals, zwei Psychologen haben sich etliche Jahre später dieses Falles angenommen und eine Reihe von Untersuchungen und Experimenten durchgeführt. Und zwar haben sie künstliche Notsituationen geschaffen, um herauszufinden, wie Menschen, die also Zeugen so einer Notsituation sind, sich verhalten. Das ist mal ganz interessant. Also hier wird geforscht, wie ticken wir Menschen eigentlich, so unbewusst. Ne? Ganz einfaches Experiment haben sie gemacht. Eine Wohnung oder ein Setting mit mehreren Räumen. Und in einem Raum ist ein Student, der als Schauspieler einen epileptischen Anfall simuliert. Und in einem Nachbarraum ist nun der Proband. Unter irgendeinem Vorwand sitzt er da in diesem Nachbarraum und kriegt mit, dass in dem Nachbarzimmer jemand einen epileptischen Anfall hat. Dieser Proband wurde so instruiert, dass er wusste, er ist der Einzige, der da jetzt noch auf diesem Stockwerk ist. Und tatsächlich 85% der Leute sind sofort aufgestanden, haben geguckt, was ist da los, kann ich Hilfe leisten? Also, Situation geklärt. 15% kannst du in meiner Pfeife rauchen, aber das geht mir jetzt um die 85%, okay? Dann hat man den gleichen Versuch durchgeführt und hat 3 oder 4 Personen in die Nebenzimmer gesetzt und alle wussten, dass noch 3 oder 4 andere da sind. Was glaubt ihr, was passiert ist? Es ist radikal nach unten gegangen. Nur noch 30% der Menschen, man hat ja viele Versuchsreihen durchgeführt, sind aufgestanden, um zu gucken, was da passiert. Und sie haben eben festgestellt, dass das Phänomen, was hier passiert ist, dass in einer Gruppe Verantwortungsgefühl ganz schnell diffus wird. Diffus heißt, es wird unklar. Man weiß gar nicht mehr, was ist die Verantwortung. Denn der logische Gedanke, und jetzt könnt ihr es vielleicht auch nachvollziehen, ist ja, dass jeder davon ausgeht, entweder da wird schon ein anderer helfen, oder aber, wenn sich nichts regt, auch das ist hier wohl normal. Okay? Das ist so das, was unterbewusst abläuft. Das heißt, diese zwei Psychologen sind zu folgendem Fazit gekommen, was auch sehr ernüchternd ist. Sie sagten, Kitty Genovese starb nicht, obwohl 38 Zeugen da waren, sondern weil 38 Zeugen waren. Ihre Überlebenschance auf einer einsamen Straße, wo nur ein anderer gewesen wäre, wäre um ein Vielfaches höher gewesen. Wie übertrage ich das jetzt auch auf unsere Gemeinde? Ich erzähle diese Geschichte auch als, um euch in Schutz zu nehmen. Und auch um eine Diskussion anzustoßen. Eine Diskussion, die auch wichtig ist im Hinblick auf Veranstaltungen, die wir durchführen, ob das jetzt unsere Veranstaltungsreihe ist oder andere Sachen, die wir machen. Es kommen oft nicht viele, weil wir viele sind. Und ich entdecke das ja oft bei mir selber, wenn ich eine Veranstaltung habe, wo ich gar nicht hin muss, dann meine ich auch, dann muss ich nicht hin, denn andere gehen da schon hin. Das ist genau der gleiche Gedanke, es ist genau das Gleiche. Das heißt, wir müssen als Gemeinde wieder lernen, Verantwortlichkeit klarer zu strukturieren, klare Strukturen einzubauen, der Rückmeldung und dass ich weiß, was ist meine Verantwortung, was ist meine Aufgabe, was mache ich auch gerne, mit wem können wir rechnen. Das sind doch alles eigentlich Sachen, die in unserer Struktur bedingt sein. Und deswegen gebe ich das mal an euch weiter, weil ich denke, hier konnten wir eine Diskussion führen, weil ich noch gar nicht weiß, welche Lösung haben wir dafür, dass wir diese Wege eindeutiger halten. Das ist nämlich im Grunde genommen das gleiche Problem, was wir haben, wenn Leute sagen, der Keller ist zugemüllt, da stellt jeder nur rein. Diffus, Verantwortung, die diffus wird. Es ist nicht mein, irgendjemand anderes wird sich schon kümmern. Wir müssen das ganz klar für uns regeln. Der Hirte in dem Gleichnis weiß, dass er die Verantwortung hat. Er ist verantwortlich für die Schafe. Das sind seine Schafe oder sie sind ihm anvertraut. Und wir müssen genau wieder wissen, jeder von uns, was ist meine Aufgabe? Und ich hoffe, ihr sucht auch danach und fragt uns danach. Das waren die drei Punkte. Und ich fasse die nochmal ganz kurz zusammen. Wir kommen zum Ende. Es geht nicht um Murren und Klagen, sondern um Freude. Das ist das, was Jesus hier deutlich machen möchte. Die dem Gleichnis abzuspürende Freude im Himmel ist eine Freude, die ich auch schon erleben darf. Freude über Menschen, die Jesus begegnen. Freude, wenn ich selber anderen Menschen begegne und mein Horizont sich erweitert. Das ist das beste Erlebnis, was es gibt. Zweitens, wir selber, wie viele andere, sind von Jesus fasziniert. Seine Worte ziehen uns an, also rechnen wir auch damit, dass andere das genauso empfinden. Und drittens, der Text will mir zeigen, wie Gott zu mir ist. Und er nimmt mich automatisch in die Verantwortung, auch für andere dieses Erlebnis zu ermöglichen. Und diese Verantwortung müssen wir ein bisschen besser gestalten und kanalisieren. Das ist eine Geschichte gewesen, der Marke verloren, wiedergefunden. Geschichten, die unsere Herzen berühren, weil es immer eigene Geschichten sind. Weil jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, etwas zu verlieren oder selber verloren gegangen zu sein. Weil jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, wenn es zum Happy End kommt und wir finden wieder uns oder andere oder das, was wir gesucht haben. Und weil jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nach Hause kommen kann, nach langer Zeit. Und vielleicht müssen wir dieses Kindliche in uns noch ein bisschen mehr zulassen. Die Sehnsucht, nach Hause getragen zu werden, auch einfach mal wieder in uns spüren. Und anderen die Möglichkeit eröffnen, auch nach Hause zu gelangen. Mein Zuhause hier ist der Grindel, ihr seid mein Zuhause als Gemeinde. Hier habe ich das Gefühl, dass ich angenommen bin und geliebt werde. Und ich hoffe, dass andere dieses Erlebnis genauso machen werden. Amen.